Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es wird vieles verständlicher an dem Mann, wenn wir ihn unter dem Gesichtspunkt dieses letzten Entscheidungskampfes für die Selbstbehauptung des reinen Luthertums betrachten. Paul Gerhard ist selber Kursachse, Wittenberger Theologe. Auch im Brandenburgischen, wo er seinen Freundeskreis, seine Gattin und sein Amt fand, Vertreter des Wittenberger Kampfgeistes wider jeglichen Synkretismus. Er kennt keinen anderen Glauben als den seiner Lutherkirche und seiner Konkordienformel und kein anderes Ziel als die Behauptung dieses Glaubens, koste es, was es wolle, für irgendwelche eigenständigen Beobachtungen und Entscheidungen ist hier kein Raum. Der Einzelne ist lediglich Organ seiner Kirche und Zeitbewegung. Und von Wittenberg hat er sich während seines Kampfes beständig Rat geholt. Dadurch wird er zwar in gewisser Weise auch persönlich entlastet, zugleich aber auch gewissermaßen jedenfalls in theologischen Dingen entwertet, denn es ist nicht eigentlich eine privat erarbeitete und erlittene, erstrittene Meinung, sondern er gibt einfach weiter, was damals lutherische Polemik gegen die Reformierten war. Einzig der Umstand, dass er zugleich der große Liederdichter ist, mit solchen wunderbaren Liedern, wie wir sie ja nun im Laufe der Zeit alle gehört und bedacht haben, verleiht seinem Verhalten ein Interesse, dass er ohne dies so wenig für uns besäße wie irgendein anderer lutherischer Zelot der damaligen oder der heutigen Zeit. Also vielleicht einer der letzten großen Zeloten für die lutherische Sache ist der, Gott hab ihn selig, Weiland, Landessuperintendent Professor Dr. Joachim Heubach in Ratzeburg gewesen. Und vielleicht erinnern sich noch, es gibt noch so ein paar kernige lutherische Streiter im Lauenburger Land unter den emeritierten Pastoren. Aber nun zum eigentlichen Kirchenstreit in Berlin, wo Paul Gerhard seit 1657 zweiter Geistlicher an der Nikolaikirche war. 5 Jahre später, 1662, erneuert der große Kurfürst Friedrich Wilhelm I. von Brandenburg das Edikt seines Großvaters Sigismund, wieder das Schelten und Verdammen auf der Kanzel, verbot auch seinen Theologiestudenten den Besuch der Universität Wittenberg. Das muss man sich mal vorstellen, weil er keine Lust hatte, von da immer die ganzen Streithähne zu beziehen. In dem moderneren Deutschland sind das immer die aus Erlangen gewesen. Und verordnete zum guten Anfang brüderlicher Verträglichkeit ein Religionsgespräch der Berliner und Kölner Lutheraner mit den Reformierten über die Frage, interessant, ob in den öffentlichen reformierten Bekenntnissen dasjenige Sigismunds, also des Großvaters, das Leipziger und das Thorner, aufgrund der Religionsgespräche, die waren gemeint, irgendwelche Lehren stünden, die den sie Lehrenden die ewige Verdammnis zuziehen würden. Also der Kurfürst wollte nur wissen, ist denn das, was wir dann da sagen, so schlimm, dass man dafür gleich die ewige Verdammnis kriegt? Wenn auch heute unsere Sympathie diesem kurfürstlichen Friedensversuch gehören muss, so darf doch das die Erkenntnis nicht verdecken, dass er in sehr ungünstigem Augenblick und mit sehr fatalen Mitteln unternommen wurde. Denn der Brandenburger hatte ja nun keine Calixt-Schüler vor sich, wie etwa bei gleicher Gelegenheit der Landgraf Wilhelm von Hessen-Kassel, sondern lauter Anhänger der Wittenberger Theologie, die durch den Vorgang in Kassel, da war das auch zu so was Synkretistischem gekommen, erbittert und erbost waren und nun durch das Edikt gegen Wittenberg, dass da keiner studieren dürfe, in ihren heiligsten Empfindungen verletzt war. Und dazu musste ihnen sowohl das kurfürstliche Scheltverbot wie das mit erzwungener Fragestellung kommandierte Religionsgespräch mit dem vorausbestimmten Zweck, man möge sich doch gefälligst einigen, wie da in Hessen, als ein gefährlicher Eingriff des Landesherrn, und darum geht es jetzt eigentlich, in ihre Amtspflicht und ihr Gewissen erscheinen. Der Landesherr ist ja der oberste Bischof. Und der macht jetzt Pfarrern Vorschriften, was sie zu glauben hätten. Und da gehen die natürlich alle hoch und machen sich gerade und kämpfen. Solche aufrechte lutherische Haltung führte ja dazu, dass ein sagenhafter lutherischer Pfarrer von Gudow sich das mal verbeten hat, dass der Propst von Lauenburg unangemeldet in seiner Gemeinde spazieren geht. Also der zuständig ist für die Gemeinde und die Dinge so zu regeln hat, ist der Pfarrer und nicht irgendein Kirchenoberer, der dann womöglich noch falsche Sachen erzählt. Verstehen Sie, es gibt Nachwirkungen davon, nicht mehr so doll, aber bis auf den heutigen Tag, die Pastoren waren sauer, dass der Landesherr in Glaubensfragen eingriff. Letztlich standen sich zwei ganz verschiedene Tendenzen, nämlich die politische aufrechte Erhaltung des öffentlichen Friedens und die religiöse der Reinerhaltung des Glaubens gegenüber, zwischen denen ein Ausgleich von vornherein unmöglich war. Von den Vorbereitungen zum Religionsgespräch bis zur definitiven Amtsenthebung 1667 begegnet uns der Name Paul Gerhard ständig in den Urkunden dieser Ereignisse. Er war einer der vier Geistlichen der Nikolaikirche in Berlin, die zusammen mit zwei Amtsbrüdern von der Marienkirche das lutherische geistliche Ministerium in Berlin ausmachten, und hat eine Anzahl schriftlicher Gutachten und Leitsätze für die Verhandlungen verfasst.